Einen schönen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen. Heute steht eine mächtige Nahaufnahme auf dem Programm, zu der ich Sie alle herzlich begrüßen darf und ganz besonders natürlich meinen heutigen Gast, Christine Bauer-Jelinek. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Christine Bauer-Jelinek, Sie sind Psychotherapeutin, Sie sind eine der renommiertesten Wirtschaftscoaches in Österreich, Sie sind Buchautorin und Sie haben das Institut für Machtkompetenz gegründet. Sie leiten das auch jetzt. Laut Ihrer Definition bedeutet Macht das Vermögen, einen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen. Wie mächtig sind Sie denn selbst?
Ja, so wie die meisten Menschen, mal mächtiger und manchmal auch nicht. Ich muss auch meine eigenen Bücher immer wieder lesen, wenn ich schwierige Aufgaben vor mir habe. Und es ist ja auch so, dass ich mich dem ganzen Thema aus einer Position des Unbehagens genähert habe. Das heißt, ich komme ja nicht aus einer sehr mächtigen Funktion wie eine Top-Managerin oder eine Top-Politikerin, die dann Beraterin wird, sondern ich komme ja aus den sozialen Bereichen. Ich war Lehrerin, Psychotherapeutin und habe zu dem Machtthema ein sehr negatives Verhältnis gehabt. Also es war mir suspekt, es war mir unangenehm. Eine Zeit lang dachte ich sogar, man müsste alle Menschen therapieren und Machtstreben wäre unanständig. Also ich komme genau aus der Seite, wie ich jetzt auch erlebe, wie viele Frauen zur Macht stehen. Und habe mir dann in meinem eigenen Unternehmersein auch erarbeitet, wie man in Verhandlungen eben seine Ziele durchsetzt, ohne mit dem Holzhammer zu arbeiten. Das gleich vorweg. Mächtig sein heißt ja nicht, mit dem Holzhammer zu schlagen, sondern die richtigen Maßnahmen zu setzen.
Macht es Ihnen Spaß, mächtig zu sein, oder ist das etwas, das Sie wie ein Werkzeug bei Bedarf benutzen?
Ja, ich möchte es vielleicht anders ansetzen. Es macht Freude, wenn man seine Ziele erreicht. Und um die zu erreichen, braucht man eben Machtinstrumente. Also es ist Macht ist immer ein Mittel zu etwas. Menschen, die die Macht nur für sich selbst anstreben oder immer mehr davon haben wollen, ohne etwas zu gestalten oder etwas zu erreichen, die haben sich ja schon ein bisschen von der Spur, von der sinnvollen Spur wegbewegt. Also es macht einfach Freude, wenn man sich was vorgenommen hat und Widerstände sind aufgetreten und man hat vieles davon erreicht. Alles erreicht man ja so gut wie nie. Aber wenn man zufrieden ist und sagt, so, ich wollte auf einen Stockerlplatz bei den Olympischen Spielen zum Beispiel und ich habe mich durchgesetzt, dann ist man sicher sehr zufrieden.
Macht ist Ihr großes Thema im Beruf. Das war nicht immer so, Sie haben es schon angesprochen. Wie Christine Bauer-Jelinek selbst den Schlüssel zur Macht gefunden hat und warum es gerade für Frauen wichtig ist, die Spielregeln der Mächtigen zu kennen, darüber unterhalten wir uns in der nächsten Stunde ganz ausführlich. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich, aber im obersten Management in Unternehmen, das heißt auf Vorstandsebene, sind nur 3% Frauen zu finden. Also die Macht ist ganz eindeutig auch im Jahr 2010 noch in Männerhand. Christine Bauer-Jelinek, woran liegt das? Trauen sich die Frauen zu wenig zu oder sind es die Männer, die blockieren?
Ich arbeite jetzt seit über 25 Jahren mit Menschen, mit Männern und mit Frauen. Und meine Beobachtung ist, dass es nicht die Männer sind, die blockieren. Die Frauen sind ja heute sehr gut ausgebildet, sie studieren, sie haben die besseren Noten, sie studieren sogar schneller als Männer, aber sie kommen dann doch nicht so weit hinauf. Und da liegt ein Schlüssel und der heißt Machtkompetenz. Denn mit Wissen und mit Kompetenz im fachlichen Bereich und auch mit der sogenannten sozialen Kompetenz kommt man nur bis zum mittleren Management. Das gilt übrigens auch für Männer. Sind ja nicht alle Männer zum Machthaber geboren. Es gibt ja auch sehr beziehungsorientierte und sehr kooperative Männer. Auch die kommen nicht über diese sogenannte gläserne Decke. Aber es sind halt mehrheitlich dann doch die Spitzenmänner, die sich bis nach ganz oben kämpfen. Und da sage ich schon bewusst kämpfen, denn da wird natürlich die Luft immer dünner. Das Auswahlverfahren ist ein sehr hartes. Und zwar nicht das Formelle bei einem Assessment Center oder bei einem Hearing, sondern wie setzen Sie sich gegen die harte Konkurrenz durch? Das müssten Sie einfach als Frau genauso können, wie die Männer das auch tun.
Das heißt, was müssen Frauen jetzt konkret lernen, was Männer vielleicht eben schon per se mitbringen?
Ja, also die Männer lernen das von der berühmten Sandkiste an, dass sie sich eben immer wieder in Konkurrenz durchsetzen, dass sie streiten, dass sie kämpfen, dass sie Sieger sein wollen, während Mädchen immer noch eher die kooperativen Spiele spielen und versuchen, alle gleich zu behandeln, dass sie eher in der Gruppe stark sind als Einzelkämpferin. Und Machtkompetenz bedeutet, die richtigen Mittel einzusetzen, um das Ziel zu erreichen, das man erreichen möchte, auch wenn andere was dagegen haben, auch wenn es harte Konkurrenz gibt, auch wenn noch 10 Leute antreten, um diese Position zu bekommen. Und da haben Frauen oft nicht so den Biss. Sie machen, sagen, ja, okay, wenn es leicht geht, aber so das letzte Einsetzen und das unbedingt Wollen, das erlebe ich sehr selten.
Wobei es ja auch oft heißt, dass die Frauen fleißiger wären. Ohne Fleiß kein Preis, heißt ein altes Sprichwort, das gilt anscheinend nicht, wenn man
doch,
ihnen glaubt.
Doch, das ist eine gute Frage, das gilt natürlich schon, denn Fleiß ist damit nicht gemeint. Fleiß ist etwas, wo man in der Sache sehr viel tut. Frauen arbeiten enorm viel und es gibt ja sogar Studien, dass sie wesentlich mehr arbeiten als Männer in derselben Position und trotzdem weniger bezahlt bekommen, weil sie so fleißig sind. Aber sie tun in Bezug zu einer Top-Karriere die falschen Sachen. Das heißt, sie haben zu wenig Zeit, um Kontakte zu knüpfen, um die entscheidenden, mächtigen Menschen zu treffen. Dieses so flott drauf los, das haben Frauen weniger. Sie machen sich auch viel mehr Selbstvorwürfe oder Selbstzweifel, ob sie das denn können, wenn sie denn eine Position anstreben.
Und das tragen die Frauen dann auch offen auf dem Tablett vor sich her, meinen Sie?
Also erstens tragen sie diesen Zweifel auch in Verhandlungen, wird er sichtbar, weil Frauen auch nicht so sehr zum Pokerface neigen wie Männer. Man sieht ihnen sehr viel an, was sie sich denken und wie es ihnen geht. Und vor allem machen sie sich selbst das Leben im Vorfeld sehr schwer. In der Vorbereitung kosten sie diese Zweifel sehr viel Kraft, die sie dann zum entscheidenden Vorstoß nicht haben.
Sie ist Gründerin und Leiterin des Instituts für Machtkompetenz in Wien. Sie ist Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin. Und Christine Bauer-Jelineks Spezialgebiet ist die Macht. Seit 25 Jahren schon liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit hier. Das Thema war Ihnen nicht immer so wichtig wie jetzt. Auch Ihnen waren Menschen, die nach Macht strebten, suspekt. Auch Sie haben lange, wie viele Leute, geglaubt an Gerechtigkeit im Leben, an partnerschaftliches Zusammenwirken, friedliches Zusammenleben. Was hat denn Ihren Sinneswandel bewirkt? Wo war der Punkt, wo Sie gewusst haben, das Spiel funktioniert so nicht für mich?
Also hier ist sicher auch eine gesellschaftliche Änderung vor sich gegangen, denn in den 70er Jahren, wie ich studiert habe und wie wir diese Ideale hatten, da ist auch sehr viel mehr davon in der Gesellschaft zu finden gewesen. Eine Gesellschaft war partnerschaftlicher orientiert, es war Vollbeschäftigung, es war eine starke Durchlässigkeit der Schichten zu der Bildung, zu höheren Positionen. Das waren 70er Jahre, auch noch die 80er Jahre, die ein solches Denken natürlich sehr nahegelegt haben. Dazu kommt dann meine Ausbildung Pädagogik und Psychologie und alles das in der Mischung dann auch noch mit einem christlich-sozialen Hintergrund ergibt ein solches Weltbild. Und die Änderung ist mit der gesellschaftlichen Änderung gekommen, als eben die Wirtschaft rauer wurde, als die Konkurrenz schärfer wurde, als die Klienten und Klientinnen immer mehr von Situationen erzählt haben im Beruf, wo man sagt, ja, ist das jetzt ein Einzelfall? Und es war dann aber kein Einzelfall, sondern es ist einfach an den Arbeitsplätzen, sowohl in großen Unternehmen als auch in kleineren, immer schärfer geworden. Auch der Ton ist rauer geworden. Haben die Menschen immer weniger Zeit, um miteinander zu kommunizieren. Wertschätzung nimmt ab, Loyalität, Solidarität nimmt ab. Also es wird viel mehr eine Ich-Gesellschaft. Und das ist so Ende der 90er Jahre sehr stark merkbar geworden.
Gibt es eine Situation, an die Sie sich vielleicht erinnern, wo es, abgesehen von Ihren Klientinnen und Klienten, auch Sie persönlich getroffen hat, wo Sie dachte, ich muss da für mich jetzt auch neu anschrauben, neu ansetzen?
Ich habe durch mein Unternehmersein und durch meine Positionierung hier einen sehr relativ angenehmen Zustand. Ich bin meine eigene Chefin, ich kann mir die Mitarbeiter aussuchen. Ich bin ein Kleinunternehmen, Dienstleister, ich muss keine Fabriken finanzieren und die dann erhalten. Also mich persönlich hat das nicht so sehr getroffen, als ich es eben über die Klienten und Klientinnen und Teilnehmer in den Vorträgen und in den Seminaren bemerkt habe. Dadurch hatte ich auch natürlich mehr Freiraum für die Vogelperspektive, aus der ich dann dieses Phänomen eben beobachten, betrachten und auch gestalten konnte und in den Büchern dann niederlegen konnte. Ich glaube, wenn sie mich selber auch sehr stark erwischt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht die Kraft dazu gehabt.
Frauen und Männer gehen an viele Bereiche des Lebens anders, ganz verschieden heran. Christine Bauer-Jelinek, was ist Ihre Erklärung als Psychotherapeutin dafür? Sind wir einfach anders gestrickt oder liegt es dann doch an der Erziehung? Wird von Mädchen immer noch anderes erwartet als von den Buben?
Also da streiten sich ja die Schulen und die psychologischen Schulen genauso wie die feministischen Schulen streiten sich darüber, ob das jetzt angeboren ist, ob Geschlechterrollen sozusagen einfach durch die Chromosome und durch die Gene festgelegt sind oder ob es doch alles gelernt ist, wie auch schon mal die Theorie gelautet hat. Jetzt bin ich ja doch schon einige Zeit auf der Welt und eben auch mit pädagogischem Hintergrund und psychologischem Hintergrund bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es schon so zu sein scheint, dass das biologische Geschlecht eine gewisse Disposition vorgibt. Das ist wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, damit die Menschheit überlebt. Allerdings ist das nicht so, wie man früher geglaubt hat, prägend und deswegen müssen Frauen mütterlich sein und Männer kämpferisch. Das ist inzwischen durch, dass das nicht so sein muss und dass man sehr viel lernen kann. Dass man sich je nach der Erziehung, aber auch als Erwachsener, dann sein Verhalten, sein Rollenmuster und auch seine Kommunikation weitgehend aussuchen kann. Ich meine, der Mensch wird nicht jemand ganz anderer, als er ist. Und je älter er ist, umso weniger kann man ihn ganz umkrempeln. Auch das ist nicht der Fall. Also aus einem Birnbaum wird kein Apfelbaum. Aus einem schüchternen Menschen wird nicht der Entertainer werden. Aber es lassen sich doch viele Dinge lernen.
Sie haben selbst zwei Söhne großgezogen. Mittlerweile sind die beiden erwachsen. Würden Sie sagen, haben Sie es geschafft, sie geschlechtsneutral zu erziehen?
Es waren die 70er Jahre damals, wie meine Söhne klein waren. Und wir haben natürlich das ganze Programm durchgezogen von Puppenwagen, den es auch gab zu Weihnachten, genauso wie die Lokomotive. Wir haben auch in der Familie beide Geschlechter, also Vater und Mutter, beide Rollen gelebt. Ich war immer berufstätig und der Vater war zu Hause auch sehr viel engagiert. Und daher ist das schon einmal eine sehr moderne Form gewesen in den 70er Jahren, wie das gestaltet war.
Das heißt, die Buben haben auch mit dem Puppenwagen gespielt und sich zu Weihnachten nicht nur auf die Lokomotive gestürzt.
So ist es, ja. Sie haben sich auf beides gestürzt, wobei ich schon sagen muss, dass die Bubenspielzeuge schon immer beliebter waren.
Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin und Wirtschaftscoach, ist heute mein Gast. Sie sind eine erfolgreiche Trainerin und Geschäftsfrau. Ich nehme an, das verlangt eine große Portion Disziplin, ein gewisses Maß an Perfektion. Wie streng sind denn Ihre Arbeitstage gegliedert?
Zum Glück macht mir das alles Spaß, denn sonst müsste ich mir selbst eine Diagnose geben als Workaholic. Ich habe immer schon sehr gern gearbeitet und jetzt, wo die Kinder groß sind, bleibt dafür noch mehr Zeit. Ich trenne auch gar nicht so sehr zwischen Arbeit und Freizeit. Wenn ich jetzt meine Bücher schreibe oder was recherchiere für die Bücher, dann ist das jetzt Freizeit oder Hobby oder Arbeit. Also es fließt sehr ineinander über.
Es ist Ihr Leben.
Das ist mein Leben. Ich bin, wie meine Großeltern am Bauernhof, wie ich das damals schon erlebt habe, sehr mit der Arbeit verbunden. Ob es jetzt 5 Uhr in der Früh ist und es fällt mir was ein, dann schreibe ich es auf. Und ich habe nicht Zeiten, wo man sagt, so jetzt ist es aus und jetzt beginnt die Freizeit. Dafür habe ich auch die Freiheit, dann mal einen halben Tag frei zu haben und wandern zu gehen, spazieren zu gehen oder ins Kaffeehaus zu sitzen, wenn andere arbeiten. Also auch diese Freiheit genieße ich sehr.
Jetzt gilt es für viele Menschen als idealer Zustand, als erstrebenswerter Zustand, die Ausbildung als beste zu absolvieren, im Beruf und im Alltag alles perfekt zu managen. Und dann passiert es natürlich ganz leicht, dass man in diese Perfektionsfalle stolpert. Ich habe einen Artikel gelesen vor kurzem von dem deutschen Autor Klaus Werle. Der Artikel heißt Fluchtwege aus der Perfektionsfalle und er schreibt, gut ist manchmal besser als perfekt. Stimmen Sie dem zu?
Ganz sicher, denn das ist eine Regel, die die Männer schon lange beherrschen. Dieses 80-20-Prinzip, es genügt 80% zu machen und nicht 100, denn dann die letzten 20% verlangen umso mehr Energie. Aber Frauen haben diese Tendenz, ich möchte nicht sagen gehen, Und die müssen einfach lernen, mal 5 Grad sein zu lassen, sowohl zu Hause, auch wenn sie Beruf und Familie vereinbaren wollen, dann geht sich das einfach nicht aus, dass man biologisch kocht und das auch noch vom Feld besorgt und dann die Kinder noch in alle Kurse führt und nebenbei eine Top-Karriere anstrebt. Das geht sich weder für einen Mann noch für eine Frau aus, sondern da wird es in der Familienplanung wichtig sein, dass man diese Jahre, die die Kinder eben klein sind, und das sind sie nur einmal, auch Zeit für sie hat. Aber in der Zeit kann man keine Top-Karriere machen, denn die verlangt einfach 150-prozentigen Einsatz, auch Verfügbarkeit an Abenden, Verfügbarkeit an Wochenenden. Und da halte ich es für ein bisschen anmaßend zu sagen, es ist alles nur eine Frage der der Organisation, sondern es ist auch eine Frage der Energie. Mhm. Denn Kinder brauchen nicht nur organisiert werden, Kinder verlangen sehr viel Aufmerksamkeit und Energie. Und wenn die Eltern dann da sind, aber dauernd am Handy oder am Blackberry hängen und die Kinder sagen, du telefonierst eh nur, wenn du da bist, dann ist das nicht wirklich Dasein.
Beruflich hat Christine Bauer-Jelinek ihr Hauptquartier, das Institut für Machtkompetenz in Wien, aufgeschlagen. Privat spannen Sie sehr gern in Niederösterreich aus. Da haben Sie auch Ihre Wurzeln. Sie haben als Kind viel Zeit bei Ihren Großeltern am Bauernhof im Waldviertel verbracht. Sie haben Jungscherlager in Niederösterreich erlebt. Und jetzt sind Sie oft in Hollerbrunn. Mhm. Dort fahren Sie zu einer Geschäftspartnerin und auch ganz gern, um zu arbeiten. Was finden Sie denn am Land, was Ihnen hier in Wien in der Großstadt fehlt?
Ich bin sicher sehr geprägt durch die Kindheit. Meine Mutter stammt aus dem Waldviertel. Dort gab es einen Bauernhof mit vielen Cousins und Cousinen. Und dort waren wir nicht nur kurz, sondern die ganzen Ferien waren einfach immer am Bauernhof. Und dieses Leben, damals in den 50er, frühen 60er Jahren, auf einem sehr kleinen Bauernhof, war halt sehr geprägt vom Rhythmus der Natur. Ich kann mich noch erinnern, die hatten damals noch Pferde, also noch vor der Traktorzeit, mit denen ich auch fahren durfte. Und dieses sehr verbunden sein mit dem, was gerade gefragt ist. Also wenn eben heute das Wetter schön ist, dann wird heute das Heu eingebracht. Und wenn es jetzt regnet, dann hat man Zeit. Also dieses einem Rhythmus folgen, das hat mich damals schon sehr fasziniert. Ich kann mich erinnern, dass ich meine Großmutter gefragt habe, und wann habt ihr Urlaub? Mhm. Und das hat großes Erstaunen ausgelöst. Sowas gibt es einfach nicht. Es gibt keinen Urlaub, es gibt maximal einen Sonntag. Aber ansonsten ist eigentlich Arbeit, Freizeit, Leben, Familie, alles in einem. Und meine Eltern sind ja Kleingewerbetreibende gewesen, mein Vater war Schneidermeister, da gab es das in derselben Situation noch einmal irgendwie, weil genäht wurde am Abend, genäht wurde am Wochenende, genäht wurde zu Weihnachten, wenn halt das Sakko noch schnell rausgehen musste. Also diese Verbundenheit im Kleingewerbe und im Bäuerlichen ist mir sicherlich geblieben.
Bleiben wir gleich beim Thema Schneidern, beim Thema Kleidung. Wenn Sie arbeiten, wenn Sie Ihre Vorträge, Ihre Seminare halten, sind Sie, wie man sagt, businesslike gekleidet. Also Sie tragen Kostüm oder Hosenanzug mit Bluse. Diese Kleidung kann man schon fast als Ihr Markenzeichen auch beschreiben. Was tragen Sie dann in der Freizeit? Freuen Sie sich dann auf Jeans und Turnschuhe?
Ganz genau so ist es, ja. Weil Frauen dann immer wieder sagen, man ist verkleidet. Das ist einfach nicht so. Es gibt Arbeitskleidung. Es sind die wenigsten Männer fanatische Krawattenträger, sondern die tragen das auch als ihre Arbeitskleidung. Es muss eine Chirurgin ihren Mundschutz ablegen und dann Freizeitkleidung haben. Es ist Arbeitskleidung, die so sein muss, dass man sich wohlfühlt, aber die auch bestimmten Kriterien entspricht. Und ich bin ja eine Turnschuh- und Jeans- und Lederjacken-Typ, was viele Menschen, die mich nur...
Kann man sich schwer vorstellen, wenn man sie so sieht, die haben sich zugeben.
Darum erkennt mich auch niemand auf der Straße.
Auch praktisch. Die richtige Kleidung für den richtigen Anlass, auch ein wichtiges Thema in der Arbeit von Christine Bauer-Jelinek. Warum es nicht egal ist, wie wir etwa zu geschäftlichen Verhandlungen gehen, das verrät sie uns gleich. Kleider machen Leute, ein altes römisches Sprichwort, das bewahrheitet sich ja im täglichen Leben. Oft beurteilen wir Menschen ja nach dem, wie sie aussehen, nach dem, was sie tragen. Auch Wirtschaftscoach Christine Bauer-Jelinek, mein heutiger Gast, meint, dass die richtige Kleidung ganz wesentlich ist, vor allem wenn es um geschäftliche Verhandlungen geht, wenn es um Vorstellungsgespräche geht, wenn es ganz einfach darum geht, sich durchzusetzen. Männer haben es, behaupte ich, in der Geschäftswelt relativ einfach. Anzug und Krawatte, das ist üblich, das tragen sie. Genau das empfehlen sie auch den Frauen, sich einen Dresscode zuzulegen. Sakko und Bluse sind ein Muss, sagen sie. Warum ist das so?
Männer haben es da tatsächlich einfacher, denn sie bekommen zur Erstkommunion den ersten Anzug und ein Hemd und ein Marschall oder eine Krawatte, bei der Firmung dann noch einmal. Und ab dann ist klar, was ist formelle Kleidung. Sie greifen automatisch, wenn es um irgendwas geht, denken sie sich, Krawatte kann nicht so falsch sein. Frauen bekommen zu diesen Anlässen das kleine Brautkleid und sie freuen sich auch schon sehr drauf, die Mädchen, dass sie dann eben wie die Prinzessinnen aussehen. Und für dieses viel schwieriger, nämlich dann beim Aufwachsen, geht es immer um den erotischen Faktor, um das Schick-Aussehen, um das eben auch sexy-Aussehen. Das sind die Rollen, die ja auch Sinn haben zwischen den Geschlechtern, aber die wenig Sinn machen, wenn es um Top-Positionen geht oder auch schon, wenn es darum geht, gleich viel bezahlt zu bekommen. Man muss ja nicht immer von den Top-Karrieren sprechen. Auch wenn Frauen gleich viel bezahlt bekommen sollen wie die Männer, müssen sie das verhandeln. Und wenn sie dort einfach zu wenig Kompetenzpunkte ausstrahlen durch ihr Äußeres, durch ihr Outfit, dann verlieren sie die halt, müssen sie sich umso mehr anstrengen mit Argumenten.
Das ist ja eine Theorie, die, wenn man sie zum ersten Mal hört, unglaublich klingt. Mhm. Warum wirke ich, sitze heute hier in einem Pullover und in Jeans, warum wirke ich weniger kompetent, als hätte ich mein Sakko angezogen?
Weil es einfach unbewusste Regeln gibt in einer Gesellschaft, dass das, was als mächtig wahrgenommen wird, das prägt sich in unsere Köpfe ein. Und da haben wir so alte Stammhirnareale, die funktionieren genauso wie bei den Tieren. Wenn ein 12-Ender kapitaler Hirsch aus dem Gebüsch heraustritt, dann ist das einfach ein anderer Eindruck, als wenn jemand mit so kleinen, eine Geiß mit kleinen Krickeln heraustritt. Das funktioniert auch bei den Menschen immer noch so. Und der erste Eindruck geht über die Insignien der Macht, über die sogenannten Symbole, über das, was wir mit der Kleidung ausdrücken.
Das klingt so, als würden Sie sich eigentlich für eine Uniform aussprechen, eine Geschäftsuniform. Wo bleibt dann die Möglichkeit, seine individuellen Stärken, die ja auch immer wieder gefragt werden, wenn wir alle gleich ausschauen, wie merkt man das dann?
Ja, genau. Das ist eine ganz wichtige Frage, die natürlich auch von Frauen immer wieder gestellt wird, die Männer viel weniger stellen. Denn es gibt diesen alten Witz, was sind 8 Männer im gleichen Anzug? Ein Wirtschaftsgipfel und 8 Frauen im gleichen Kostüm sind eine Katastrophe. Also das ist einfach, auch von der Optik her, erwarten wir von den Frauen, dass jede ganz individuell und anders aussieht. Und es geht auch gar nicht darum, dass jetzt alle immer nur im Anzug und mit Bluse gehen, sondern dass es zum jeweiligen Job passt. Und in der Kreativbranche werden sie nicht ausschauen wollen wie eine Bankangestellte, aber wenn eine Bankangestellte ausschaut wie eine Schmuckverkäuferin im Ethnoladen, dann wird es einfach nicht gehen. Im Ethnoladen ist sie super, in der Bank muss sie anders aussehen. Also die wesentliche Botschaft unserer Arbeit ist, zu schauen, wer ist die Zielgruppe. Und wenn Verpackung nicht so wichtig wäre, würde die Werbung nicht so viel Geld dafür ausgeben.
Jedes Jahr wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Ein Tag, an dem verstärkt auf den Kampf für die Rechte der Frauen aufmerksam gemacht wird. Christine Bauer-Jelinek, wie wichtig finden Sie diesen Tag?
Also solange wir keine Gleichstellung haben, ist es ganz gut, immer wieder zu feiern. Wobei ich schon fast denke, es wäre jetzt mal ganz gut, wenn es auch einen Männertag gäbe. Denn es gibt genug Bereiche, wo langsam die Männer in den Nachteil geraten. Sei es jetzt im Zugang zu den Kindern, sei es in den Möglichkeiten, nicht die Versorgerrolle zu übernehmen. Ich merke schon, dass es jetzt im Sinne der Gleichberechtigung wahrscheinlich genug Themen gäbe, die die Männer jetzt thematisieren könnten. Nicht um gegeneinander zu kämpfen, sondern um jeweils auf das aufmerksam zu machen, was für die jeweilige Gruppe wichtig ist. Aber um beim Frauentag zu bleiben, der ist schon ganz gut. Da kann man schon immer wieder mal auch die Dinge thematisieren, wobei es dann der einzelnen Frau ja nicht erspart bleibt, in der Verhandlung um ihr Gehalt dann selbst drum die richtigen Worte zu finden und richtig aufzutreten. Da helfen keine Quoten, da helfen keine Frauentage. Um das wirklich durchzusetzen, muss immer die einzelne Frau dann eben sich bewähren.
Jede ist ihres eigenen Glückes Schmiedin.
Schmiedin, ja.
Müsste man dann sagen.
Genau.
Sie beraten seit 25 Jahren viele Frauen auf ihrem Karriereweg. Was würden Sie denn jetzt jungen Frauen raten, die vor allem ein Ziel haben, Karriere machen und Kinder haben?
Ja, also all denen, für die es jetzt schon zu spät ist, die mögen jetzt bitte kurz weghören, aber die ganz jungen Frauen, die sich es noch aussuchen können, denen rate ich, die Kinder sehr früh zu bekommen. Denn Kinder und Studium, Kinder und Ausbildung, das lässt sich gut miteinander vereinbaren. Und es hat den immensen Vorteil, wenn es dann soweit ist, dass man fertig studiert hat oder die Ausbildung fertig ist, dass man die ersten Berufsjahre gemacht hat, vielleicht noch in Teilzeit, dann sind die Kinder schon in der Schule und dann lässt sich das Aufsteigen auf der Karriereleiter sehr gut miteinander verbinden. Schwierig ist es, wenn man 30, 35, 38 ist und dann die Frage sich stellt, ich hätte doch gerne Kinder und dann bekomme ich ein gutes Angebot nach dem anderen, dann bleibt oft das Kinderbekommen auf der Strecke. Und das ist sowohl für die einzelne Frau oft traurig, als es auch natürlich sich in der Bevölkerungsstatistik niederschlägt, dass wir einfach immer weniger Kinder bekommen. Also junge Frauen, habt den Mut und kombiniert einfach Kinder bekommen mit Ausbildung. Auch der Mann ist dann meistens noch jünger, also es macht einfach viel mehr Spaß.
Christine Bauer-Jelinek, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Mhm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, auch all unseren Hörerinnen und Hörern. Können wir denen vielleicht noch etwas mit auf den Weg geben?
Macht für alle ist ein Spruch, der auch auf meinem Buch steht. Es sind nicht immer nur die anderen, die Macht haben. Jeder hat auch selbst Macht. Man muss sie nur erkennen und gut einsetzen.
In diesem Sinne genießen wir unsere Macht. Vielen Dank.
Danke.